Den ersten Sylt-Geheimtipp gibt's schon vor dem Podcast. Das Resort Arosa Sylt, mitten in den Dünen von List. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Rosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute ganz herzlich Ole von Beust. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, schön, dass der ehemalige erste Bürgermeister von Hamburg heute bei uns zu Gast ist. Aber es geht natürlich nicht um Politik heute bei uns, sondern es geht um Sylt. Herr von Beust, Sie sind, kann man sagen, ein ganz, ganz großer Sylt-Kenner. Vielleicht können Sie erstmal erzählen, wie dies bei Ihnen zu der Liebe zu Sylt kam. Wie begann das Ganze?
Gerne. Ich glaube, das allererste Mal bin ich mit meinen Eltern gewesen in Wendingstedt. Da muss ich noch sehr klein gewesen sein. Da war noch Bundeswehr da und Flieger. Und die haben so Flugübungen gemacht und da rumgeballert. Und das fand ich als Kind unglaublich beeindruckend. Aber das ist ganz lange her. Aber diese Liebe und die Zuneigung ist eigentlich später entstanden, weil ich als Jugendlicher und Schüler häufiger in Purenklent, dem Hamburger Jugenderholungsheim, war. Mal eine Woche, das längste waren dann 3 Wochen. Am Anfang immer Heimweh und nachher fand man es toll und in den Jahren ist dann die Sylt-Zuneigung oder Liebe begründet worden.
Und dann sind Sie auch immer regelmäßig im Urlaub dort gewesen, sind aber sozusagen auch schon seit Mitte der 90er Jahre dort heimisch geworden, kann man sagen.
Kann man sagen. Also ich habe eine Wohnung in Westerland, in dem legendären Hochsonne im Kurzentrum. Ich sag immer, erster Stock Landseite, aber bezahlt. Und hatte erst eine Wohnung und dann habe ich nach 13 Jahren die verkauft und mir aber auf dem gleichen Flur 2 Türen weiter eine etwas größere gekauft. Und dort habe ich eine schöne Wohnung und ja, seitdem bin ich halber Sylter.
Und das Interessante, Sie sind in Westerland, ja. Dem Hauptort. Wie kommt es, dass Sie sich für Westerland entschieden haben?
Hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist einfach praktisch. Ich fahre immer mit der Bahn hoch und ich wollte irgendwas haben, wo man vom Bahnhof zu Fuß hingehen kann, ohne großen Umstand. Das zweite ist, ich wollte irgendwas haben an Westküstennähe mit ordentlich Brandung und Strand. Und da bietet sich Westerland an, natürlich auch andere Orte. Und das dritte ist, dass ich auch gerne in Zeiten da bin, außerhalb der Hauptsaison, also auch gerade in den Monaten, die gar nicht so begehrt sind, Januar, Februar, März oder November, Anfang Dezember. Und da ist es im Regelfall relativ ruhig. Und da finde ich schön, einen Ort vor der Haustür zu haben, wo man alles kriegt, der Laden in der Nähe ist, Kneipen, Lokale, Kino, wenn es sein muss, auch der Zahnarzt, also alles da, was man braucht. Und wenn es ruhig ist, finde ich es ganz nett, einen Hauch von Stadt zumindest, das ist die Hamburger Gewohnheit vielleicht, einen Hauch von Stadt zu spüren.
Sie sind ja gerade wieder da gewesen, also eigentlich war ja, was Corona angeht, Sylt die Insel der Glückseligen. Jetzt seit einigen Wochen, sagen wir mal so, seit kurz nach Weihnachten kamen ja immer die Schlagzeilen Corona-Ausbrüche auf Sylt, Corona-Explosion. Und Sie waren ja auch über den Jahreswechsel dort. Wie haben Sie das empfunden?
Also ich finde, es wirkt auf mich etwas dramatisiert, denn der Januar ist immer, das weiß man, wenn die erste Woche vorbei ist, reisen die ganzen, spätestens dann die ganzen Gäste ab, die zwischen den Jahren da sind, über Neujahr, Silvester da, die reisen ab und das ist mit die ruhigste Zeit. Da haben ohnehin viele Institutionen, Lokale und so weiter geschlossen. Das ist eigentlich die Urlaubszeit der Sylter. Im Februar ist nachher schon Biekebrennen, da kommen wieder Touristen, aber der Januar ist der Urlaubsmonat, da ist ohnehin viel geschlossen. Und ich habe es selber nicht als so bedrohlich empfunden, wie man es normalerweise hört und liest. Und die Zahlen sind vermutlich irgendwann, als es voll war, das ist immer so zwischen Weihnachten und Neujahr entstanden. Ich glaube auch, dass es jetzt sehr schnell abebben wird. Und die Insel ist nicht dicht, es ist immer noch genug geöffnet, um sich vernünftig ernähren zu können. Verhungern tut da keiner.
Das heißt also, Sie haben eine schöne Zeit gehabt. Wie lange waren Sie jetzt sozusagen da?
2,5 Wochen war ich da. Erst mit Familie, mit meinem Mann und Schwiegerin und meiner Schwiegermutter, die im Hotel gewohnt haben, wie in meiner Wohnung. Und dann bin ich noch eine gute Woche alleine da geblieben, weil es mir so gut gefiel. Und ich mache gerade diese ruhige Zeit ganz gern. Die hat aus meiner Sicht was sehr Spezielles, für mich zumindest.
Aber wie sieht denn für Sie dann ein typischer Sylt-Tag aus? Also wir sprechen jetzt von Januar. Das ist ja nicht so, dass man sagen kann, oh, ich gehe jetzt schön baden, habe 25 Grad. Was ist für Sie so ein richtig schöner Tag, wenn Sie jetzt ganz alleine dort sind auf der Insel?
Kann ich meinen Tagesablauf sagen. Das ist etwas anders. Im Sommer ist ja gar nicht so viel anders. Ich bin ohnehin eher ein Frühaufsteher. Ich bin, ob ich will oder nicht, eigentlich immer um 6:30 auf den Beinen. Und dann mache ich erstmal E-Mails und gucke so, was ist beruflich oder privat an Mails und Dingen ein bisschen zur Überweisung und so weiter zu erledigen und liest Zeitungen online und so weiter. Und dann mache ich den ersten Spaziergang, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Alleine gehe ich weniger als in Gesellschaft, muss mich immer in den Hintern treten und losmarschieren. Aber wenn man dann geht, ist gut. Aber der erste Spaziergang, habe so bestimmte Ziele auch im Westerland, zu denen ich gehe. Zum Beispiel, man darf es gar nicht sagen, aber ich gehe zum Beispiel gerne in den Friedrichshain, diesen kleinen Wald, und füttere Enten. Ich habe extra Haferflocken, wo ich den Enten fütter, weil ich sie so unglaublich niedlich finde. Also da gehe ich gerne hin und drehe so meine Runde. Dann kommt die Mittagszeit, dann mache ich mir eine kleine Kleinigkeit zu essen. Mache, wenn ich kann, auch gerne Mittagsschlaf und dann lese ich ein bisschen und dann marschiere ich, das mache ich besonders gerne jetzt im Winter, so in der Dämmerung wieder los und gehe im Dunkeln spazieren, in die andere Richtung, auch mal Richtung Tinnumburg, gehe auch gerne durch Altwesterland und im Dunkeln können Sie schön in die Häuser gucken und sehen, was für Leute da wohnen, wie die eingerichtet sind und dann luschert man so ein bisschen. Dann ist Abend, dann mache ich mir Abendessen, sehe gerne fern, trink Wein ein bisschen und dann schlummer ich süß ein, hoffentlich. Das ist so der fast ritualisierte Ablauf.
Ja, es hört sich aber sehr entspannt an. Jetzt ist es ja so, immer wenn man von Sylt berichtet, ganz oft wird ja Sylt einfach als die Insel der Schönen und Reichen bezeichnet. Das ist Schickimicki, ja. Das ist Hummer, Kaviar und Champagner. Ja. Herr von Beust, ganz ehrlich, wie empfinden Sie das denn?
Also ob ich schön bin, weiß ich nicht. Das habe ich meine Zweifel. Aber nein, das ist wirklich ein Klischee. Was auch gepflegt wird, glaube ich, auch ein bisschen von Sylt selber, weil das natürlich auch vielleicht Leute anlockt, dort Geld auszugeben. Ob das immer Wohlhabende sind oder die nur so tun, kann ich gar nicht beurteilen. Aber dieses Image führt natürlich zu, dass Leute hingehen und ein bisschen den dicken Max machen wollen und Geld ausgeben. Und andere wollen gerne die Promis sehen. Die sitzen da und gucken, ob sie irgendwelche Promis sehen. Das ist auch so ein bisschen Marketing. Die Wirklichkeit von Sylt, vielleicht bis auf 200 Meter in Kampen, ist eine völlig andere. Sondern es ist landschaftlich einmalig. Es ist teilweise mit den Friesenhäusern unglaublich einheimelnd. Sie haben ein Licht dort, eine Tierwelt dort. Auch die Art, wie der Wind weht, wie das Meer glitzert. Das ist das Tolle an Sylt. Und Shishi kann ich überall auf der Erde haben. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen auch von Sylt, wie gesagt, dem geschuldet, dass man ganz gern ein paar gut zahlende Leute da hat. Aber 95% hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Das ist ein völlig blödes Klischee.
Und wenn man jetzt schon so lange da ist wie Sie, kennen Sie denn auch viele Einheimische? Also haben Sie auch viel Kontakt zu Insulanern?
Ja, aber mehr Smalltalk, nicht? Also meinetwegen, ich kenne mehrere Läden im Westerland, wo ich mich regelmäßig mit den Verkäuferinnen, ja meistens Frauen, unterhalte. Gastronomie, da kennt man inzwischen auch einige. Ich bin da nie einsam. Wenn ich möchte, kann ich genug Kontakt haben, kenne auch ein paar Makler und auch kreuz und quer. Aber ich habe auch ganz gerne meine Ruhe und reicht mir manchmal ein Schwätzchen hier und da und die dauernde Kommunikation, die brauche ich gar nicht.
Jetzt werden wahrscheinlich einige böse sein, wenn ich das gleich sage, aber Westerland ist jetzt, sagen wir mal, aus meiner Sicht, sagen wir mal, architektonisch und so, ich würde es jetzt nicht unbedingt als schön bezeichnen. Ich hätte Sie jetzt so ein bisschen woanders verortet vielleicht. Ja.
Also eine städtebauliche Perle ist es nicht. Und wenn man sich anguckt, was da in den 60er, 70er Jahren hingedonnert wurde, es ist teilweise richtig grottenhässlich. Und es ist nicht mal einheitlich hässlich, sondern auch mit verschiedenen Höhen, Fassaden, also auch noch divers hässlich. Also schon mutig, was da gemacht wurde. Auf der anderen Seite, klingt vielleicht blöde, hat der Ort trotz allem auf mich einen gewissen Charme. Altwesterland ist zwar sehr niedlich, hat wirklich hübsche Straßen, Häuser, die Kirche, der Friedhof, so albern, ich bin nicht große Friedhofsgeher, aber hat architektonisch oder von der Anlage seinen Charme. Es ist direkt an der Küste und ich fahre ja nicht hin wie nach Rom oder Paris, weil ich architektonische Sehenswürdigkeiten haben will, sondern einen Ausgangspunkt haben will für Meer, für Erholung, für Himmel, für Wind. Und das hat man aus meiner Sicht da perfekt.
Das heißt, Sie fühlen sich da so richtig zu Hause, kann man sagen?
Ja, kann man wirklich sagen. Also fühle mich wirklich zu Hause. Es ist, wenn man häufig da ist, natürlich auch entfällt die Anonymität, weil man da eben dauernd Leute trifft, immer zum Smalltalk. Aber es ist eben auch richtiges kleinstädtisches Leben, nicht? Man tratscht, hast du schon gesehen, was da gebaut wurde? Ja, sieht das nicht furchtbar aus? Was hat der denn dafür bezahlt? So und so viel, das ist ja viel zu viel, ja, ein anderer hat weniger bezahlt. Die Brötchen da sind viel besser als da. Hast du schon gesehen, die haben eine neue Speisekarte. Also es ist schon kleinstädtisches Leben. Und vielleicht der Kontrast zu Hamburg oder auch zu Berlin, wo ich viel bin. Ich empfinde das ich schöpfe da irgendwie Kraft und finde es toll.
Haben Sie denn auch mal mit anderen Inseln geliebäugelt? Also sind Sie auch, oder sind Sie jetzt immer nur auf Sylt oder fahren Sie auch sozusagen in Urlaub in andere Destinationen?
Ich war schon häufiger auf Mallorca und auf Ibiza und Gran Canaria und Teneriffa. Kenne ich alles, finde ich auch ganz schön. Und ab und zu habe ich mich auch gefragt, sagen wir mal, bei den Preisen, die auf Sylt sind, wenn man vielleicht mal was Größeres oder Schöneres will, ist es nicht klüger, auf eine dieser Inseln zu fahren, die erheblich günstiger natürlich sind bei Immobilien. Aber wenn ich reiflich überlege, würde ich immer nur an die Nordsee gehen und wenn, das auch ein bisschen Gewohnheit, nach Sylt, auch weil ich die Verbindung, wenn sie denn meistens fährt, nicht immer ganz gut, aber sie fährt da irgendwie mit der Bahn ganz gut, finde. Eine Insel mit dem Schiff, das ist immer, da hätte ich immer das Problem, wenn mal was ist, komme ich vielleicht nicht weg. Das ist vielleicht mehr immer eine psychische Geschichte von mir, aber das Gefühl, man kann ohne Probleme hin und zurückkommen, finde ich auch ganz schön.
Aber das finde ich jetzt sehr interessant. Ich bin auch Bahnfahrer, ja. Und ich muss sagen, ich erlebe tatsächlich eigentlich kaum eine Fahrt ohne Blessuren, hätte ich beinahe gesagt.
Ja. Also gestern ging es, war pünktlich, auch sogar der Speisewagen funktionierte.
Oh, okay.
Habe ihn nicht genutzt, aber er ging.
Wann taucht bei Ihnen dieses Sylt-Gefühl auf, wenn Sie im Zug sitzen? Also ist das dann in dieser Moment, wo man dann über den Damm fährt?
Nee, ein bisschen eher.
Okay.
Irgendwie über, das beginnt bei mir eigentlich so kurz hinter Hitzehoe, wenn man nachher über den Nord-Ostsee-Kanal ist. Und Heide-Holstein, das ist schon natürlich Dithmarschen, aber da kommt Husum, da kommt Nibel, steigert sich richtig irgendwie. Und das Urlaubsgefühl beginnt eigentlich hinter dem Ostseegral. Das ist man irgendwie aus dem Hamburger Bannkreis raus und über eine irgendwie virtuelle nicht, aber so eine kleine Grenze weg.
Und dann macht sich ja auch so Entspannung breit? Wenn Sie dann so.
Aber mich stört die Bahnfahrt überhaupt nicht. Ich meine, die ist lang, das ist klar. Über 3 Stunden für die kurze Strecke ist schon irre lang. Aber ich sage Ihnen ehrlich, ich nehme da mal eine Dose Bier mit und genug zu lesen. Und höre ich Musik und schlürfe da mein Bier. Und dann schlafe ich irgendwann ein und schlummere. Und dann hat man wieder eine Stunde rum. Und wenn der Zug voll ist. Oder ich habe auch schon gruselige Zugfahrten erlebt, wo man dann 6 Stunden gebraucht hat. Und so. Oder Schienenersatzverkehr, ein schönes Wort. Schienenersatzverkehr, das ist die Hölle.
Mit dem Bus dann,
ja. Und manchmal, wenn ich das Gefühl habe, da klappt nichts, fahre ich mit dem Auto bis Klangsbüll, lass den Wagen da stehen und fahre dann über den Damm dann mit der Bahn rüber. Das geht ja zur Not auch.
Aber das ist ja, dann sind Sie ja ein tolles Beispiel. Das heißt, Sie haben nicht noch den Zweitwagen in der Tiefgarage stehen in Westerland.
Doch. Da fahre ich ja mit der Bahn dahin.
Okay.
Doch. Ich hab da einen Bahn stehen. Ich hab da einen alten Saab stehen, einen Saab Cabrio.
Cool.
Aber ich fahre da im Jahr vielleicht 300 Kilometer, ne? Also ganz selten. Und mal bei schönem Wetter sage ich mal was ganz Verrücktes. Ich fahre mal nach Hörnum oder so. Aber wenn ich ans Strand gehe oder durch Westerland laufe oder auch wenn ich mal andere Spaziergänge machen will, meinetwegen, ich gehe auch gerne zum Beispiel um das Morsum Cliff rum, finde ich also, gerade wenn die Sonne scheint, das leuchtet so rot und so, dann nütze ich den Wagen, aber relativ wenig. Aber ich habe da einen in der Tiefgarage stehen, ja.
Das ist interessant. Wie nehmen Sie denn, also Sylt ist ja auch immer eine Diskussion zum Thema Verkehrslage auf Sylt, gerade jetzt im Sommer, ja. Sie waren im Sommer ja auch da, es war ja, wieder zwischen Corona-Zeit, sage ich mal, es war richtig viel los. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das zu viel? Ist das zu viel Verkehr?
Ja, ist zu viel. Es ist viel. Und ich würde zum Beispiel auch nie den Hauptverkehrszeiten fahren, sondern hab ja vorhin gesagt, ich bin Frühaufsteher. Wenn Sie morgens um 7:30 oder 8 losfahren, ist da kein Mensch. Die, Die Leute haben, wissen wir, so ein bisschen schleierhaft immer das Bedürfnis, ich bin im Urlaub, also stehe ich erst um 9 auf, frühstücke um 10 und um 11 gehe ich zum Strand. Bei mir ist es so, ich stehe früh auf, bin relativ 8:30, 9 am Strand und um 11:30, 12 gehe ich wieder, weil es mir viel zu warm und zu voll dann wird und komme dann um 5 wieder. Also wenn man sich ein bisschen antizyklisch verhält, geht auch der Verkehr, aber das ist teilweise schon zu viel. Ich weiß, es gab immer Überlegungen, aber ich kann es gar nicht beurteilen, ob man nicht einen Teil der Insel, zum Beispiel den südlichen Teil, Abrantum meinetwegen, autofrei zu machen und dafür Elektrofahrzeuge anmietet. Das ist wahrscheinlich dann wieder für die Sansibar schwierig. Aber die Idee, ein paar autofreie Zonen zu schaffen, oder sei es in Kaitum, gibt ja so Diskussionen. Ich finde das nicht doof. Ich finde das ganz vernünftig.
Es gibt aber auch immer wieder Diskussionen, ob man hier mal Westerland autofrei machen möchte, oder?
Ja, also ehrlich gesagt, ich hätte da auch kein Problem, wenn ich meinen Wagen irgendwo draußen parken kann, oder ich werde mir jetzt ein E-Bike kaufen. Ich habe so die Erfahrung, wenn Sie mit dem Sylt auf Sylt mit dem Fahrrad fahren, Sie haben immer Gegenwind, das ist wirklich die Hölle. Sie fahren los, mal wegen Richtung Westen, bei Westwind und strampeln gegen den Wind an und sagen, na gut, gleich ist es geschafft, auf dem Rückweg habe ich Rückenwind, und dann machen Sie sich auf dem Rückweg, dann haben Sie wieder Gegenwind. Also man hat immer der Wind ins Gesicht, das ist anstrengend, und wenn man so ein E-Bike hat, mit einem Korb zum Einkaufen, braucht man den Wagen nach ohne noch weniger.
Und finden Sie denn, das ist ja auch immer wieder Thema, finden Sie denn, dass zu viele Touristen auf der Insel sind im Sommer? Also sehen Sie
ja,
da ein Overtourism?
Ja, aber es verläuft sich auch, finde ich. Also natürlich ist Westerland proppevoll, aber es zwingt mich ja keiner, meinen Tag in der Strand- oder Friedrichstraße zu verbringen oder auf 300 Meter Breite des Hauptstrandes. Man kann das machen, warum nicht? Und nur dann darf man sich nicht beschweren, dass es voll ist. Und wenn Sie von mir mit dem Rad, mit dem Bus oder mit dem Auto 2 Kilometer weiterfahren, hinter Rantum oder Richtung Rantum oder in die andere Richtung hinter Wenningstedt, wenn Sie auf die Wattseite gehen, da ist kein Mensch. Selbst in der Hauptsaison können Sie in der Kampner Heide sitzen oder von Purenklent nach Hörnum am Wattland gehen und treffen 2 Leute. Also wer die Fülle beklagt, der sucht sie auch. Man kann dem ausweichen, nach wie vor.
Also eigentlich ist genug Platz für alle da.
Ich finde, es ist genug Platz da, ja.
Und ich glaube, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie hatten jetzt auch, Sie haben irgendwas im Strandkorb gehabt, das erste Mal
ja,
vergangen,
ja? Ja, ich habe dieses Jahr das erste Mal den Luxus mir geleistet, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, einen Saisonstrandkorb, den kann man von April bis Oktober mieten. Ist so mittelmäßig teuer, aber man hat eben den eigenen Strandkorb, den man nicht immer anmieten muss und dann bei schönem Wetter mal wegen Schlange steht an der Vermietungsbude, sondern hat seinen Strandkorb. Und aus Sylt ist es ja so, anders als bei der Ostsee, dass jeder sich einen Strandkorb setzen kann. Und wenn derjenige oder diejenige, die ihn gemietet hat, rein will, dann sagt man, tut mir leid, der ist an mich vermietet. Ach, Entschuldigung. Und dann gehen die Leute raus. Also nicht so ein Gitter vor wie in der Ostsee. Finde ich auch ziemlich piefig, ehrlich gesagt. Ja. Sondern jeder, der will, kann sich reinsetzen. Und in dem Moment, wo man kommt, gehen die Leute raus. Ich habe da noch nie Probleme erlebt, sodass die Strandkörbe irgendwie für einen selber, aber auch für alle anderen da sind.
Und wie häufig sind Sie auf Sylt?
Also ich will da kein Buch, aber ich würde sagen, alle 6 Wochen bis 2 Monate in so einem Dreh etwa, würde ich sagen, mal mehr, mal weniger, aber es hängt auch ein bisschen von Terminen ab, die ich habe.
Aber es kommt auch so, also so ein paar Wochen kommen natürlich logischerweise im
das
Jahr zusammen.
Das bleibt ganz schön, ja.
Und gibt es denn, also Sie, genau, wir müssen mal erklären, Sie leben ja in Hamburg, ist sozusagen Ihre Homebase,
ja.
Aber Sie sind ja auch noch in Berlin.
Ja.
Und Sie sind ja tätig als, Sie sind Rechtsanwalt und in der Beratung tätig,
richtig,
kann man das so sagen?
Ja.
Was machen Sie da so?
Also ich habe vor, ich glaube es war 2012 oder 2013, eine Beratungsfirma gegründet, richtig, so mit Gewerbeschein am Bezirksamt Eimsbüttel. Und die ist im Laufe der Zeit sehr groß geworden, die hat über 30 Mitarbeiter und habe aber vor etwas gut einem Jahr die Geschäftsführung aufgegeben, weil mir das zu viel wurde, weil ich auch ein bisschen mehr Zeit für mich und fürs Leben haben wollte. Und das ist alles prima, aber ich mache noch ausgewählte Mandate, betreue ein paar Kunden, bin in einigen Beiräten. Also ich habe vernünftig zu tun, ohne mich zu stressen oder tot zu machen. Und das ist für mich persönlich die gute Mischung. Also nichts zu tun, das wäre nichts für mich, da würde mich langweilen, aber nun wieder 10-12 Stunden am Tag zu arbeiten und teilweise Wochenenden, dazu habe ich auch keine Lust mehr. Und wenn man das so als Freiberufler dosieren kann, das tue ich, dann ist es, also für mich ist es das optimale Leben.
Und Hand aufs Herz, Hamburg ist schöner als Berlin, kann man das so sagen?
Ja, absolut. Also ich war am Anfang die ersten Jahre in Berlin, ja, es ist schön, so ein bisschen angefixt. Also Berlin ist eine riesige Stadt und die ist natürlich erheblich internationaler als Hamburg. Und Sie sehen da so viele Leute, skurrile Kulturen, Menschen aus allen möglichen Ländern, auch deutsche Geschichte geballt, die auf einen einstürmt. Das ist beeindruckend, aber von der Lebensqualität und vor allem der Mentalität der Menschen her ist Hamburg unschlagbar. Also diese norddeutsche Art und auch die Gepflegtheit der Stadt, die Schönheit der Stadt hier, auch die Sorge der Menschen um die Stadt. In Berlin hat man das Gefühl, den Leuten ist alles egal. Wenn man sie fragt, möchtest du irgendwo anders leben als in Berlin? Sagen alle, um Jottet Willen kommt überhaupt nicht in Frage, wa? Der geht nur hier. Aber wenn man fragt, was tust du denn für Berlin? Nö, das mache ich nicht, das muss ja die anderen schon regeln, ja? Also das ist eine ganz eigenartige Ambivalenz. Und in Hamburg lieben die Leute auch lieben gerne hier und wollen nie weg, aber engagieren sich für die Stadt. Und das sieht man, also an den Fassaden, an den Vorgärten, überhaupt im Umgang der Leute miteinander. Also ich habe erst, ehrlich gesagt, in Berlin nochmal massiv gemerkt, wie hamburgisch ich eigentlich selber bin.
Okay, also das heißt in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit in Hamburg?
Erheblich mehr, ja. Wir werden so ganz langsam die Zelte in Berlin so ein bisschen abbrechen und dann wieder überwiegend in Hamburg sein und ich natürlich auch gerne auf Sylt.
Wollte ich gerade sagen, das heißt dann jetzt dann könnten Sie noch mehr theoretisch
machen? Ja, würde ich auch gerne machen. Also wie gesagt, mein Bruder, meine Schwägerin haben da auch eine Wohnung, die sehe ich, treffen uns auch häufiger und diese Mischung aus Bekannte treffen, Freunde, Nähe, aber auch der Weitläufigkeit, der Distanz und der Ruhe, die tut mir gut und ich wäre auch gerne mal im Süden, aber auf Dauer die Hitze, das tut mir überhaupt nicht gut und darum bin ich an der Nordsee genau richtig aufgehoben.
Aber Sie sind ja auch sehr prominent, werden Sie nicht dauernd erkannt?
Also jetzt lässt das dann nach, das ist ja nur lange her, 11 Jahre und viele kennen einen gar nicht mehr oder Jüngere, die haben wir gar nicht mehr erlebt, das muss man ehrlich sehen, das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn, ist es nett, also schon im Westerland, gerade so außerhalb der Saison, jetzt ist überall, hallo Ole, Mensch, moin Ole, wie geht's dir denn und so, das ist wirklich nett, aber dass ich irgendwie belästigt wurde oder unangenehm angemacht wurde, habe ich nie erlebt, sondern eher so Hamburger, ja, weißt du noch, wir haben uns da mal kennengelernt und man vergisst das ja teilweise auch über die lange Zeit, aber das ist wirklich niedlich und nett und tut mir auch ganz gut, ehrlich gesagt.
Aber Sie hatten ja auch gesagt, Mensch, als ich gefragt habe nach dem Tagesort, haben Sie gesagt, Mensch, und dann bereite ich mir abends was zu. Wie ist es denn? Sylt hat ja so eine reichhaltige Gastronomie.
Ja.
Wo gehen Sie gerne essen?
Also ich koche wirklich gerne, das ist kein Spruch.
Okay. Dann hake ich jetzt aber nach, wenn Sie das schon sagen. Wenn Sie kochen, was kochen Sie denn gerne?
Fisch? Also einmal Fisch zum Beispiel. Okay. Habe ich neulich mal gedacht, muss das irgendwie gehen. Als Kind und als Student habe ich so unglaublich gerne gemocht, dieses Schlemmerfilet, dieses Fischfilet mit der Kräuterkruste. Das ist wie toll. Da hatte ich verflucht nochmal, das muss man auch selber machen können. Und da habe ich gegoogelt, Rezepte und das mit den frischen Kabeljau da bei Blumen geholt und dann diese Kruste in den Ofen geschoben. Ist wirklich genial geworden, also ganz toll. Und dann habe ich ein neues Rezept. Ich habe jetzt zum ersten Mal versucht, einen Kaiserschmarrn zu machen und da chinesische süß-saure Suppe oder Kartoffelsuppe und eigentlich kreuz und quer. Aber ich gehe auch gerne essen, also ich gehe auch gerne mal in die Sansibar, weil ich einfach den Wirt sehr gerne mache. Den Sektler finde ich nett und die Qualität ist gut, aber man trifft auch wieder manchmal so viel Bekannte, dass es auch wieder nervt. Aber ich finde, das ist ein nettes Lokal, aber ich gehe auch in lokale Westerland, zum Beispiel in der Elisabethstraße ist eins, das heißt Wilms, das finde ich sehr ordentlich und gut. Und das hat, sag mal, gehobene deutsche Küche und vernünftige Preise und sehr nett alles. Man muss aber eins sehen, wenn man ehrlich ist, Sie haben dort sehr gute Küche, aber wenn Sie dort viel sehen, werden Sie sehen, Sie haben in 90% der Lokale die gleichen Gerichte. Und irgendwann kennt man das, sagt man, ach verflucht nochmal, dann esse ich lieber ein Fischbrötchen im Sommer und Hummelflasche Bier und setze mich in den Strandkorb und gucke auf die Wellen, statt nur wieder das Gleiche zu essen.
Das klingt jetzt auch irgendwie so, als wenn man Sie nicht so häufig auf der Whisky-Meile in Kampen antrifft.
Ganz selten, ganz selten. Also ich bin da auch schon mal, aber ich würde sagen, vielleicht 2% oder 1% meiner Zeit und wenn außerhalb der Saison.
Wenn Sie Sylt einem, der Sylt nicht kennt, mit 3 Begriffen erklären sollten, was würden Sie da für Begriffe nehmen?
Nordisch, einmaliges Licht und endlose Weite.
Das hört sich schon mal gut an. Ja, wie wird es auf Sylt weitergehen bei Ihnen? Also wie gesagt, wir haben schon gesagt, Sie werden ein bisschen mehr Zeit dort verbringen. Mhm. Haben Sie noch irgendwelche, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten für Sylt sozusagen, was würden Sie sich wünschen? Also vielleicht nochmal zum Thema Erreichbarkeit was oder was gibt es da so für Baustellen?
aber das ist natürlich sehr profan, dass die Bahnverbindungen immer noch schlecht sind und die teilweise Eingleisigkeit und die Verspätung der Züge und die Qualität ist teilweise immer noch erschreckend. Das ist schon einiges geschehen, aber das ist vielleicht weniger Wunsch des Touristen. Aber wenn ich mit Menschen spreche, die da arbeiten, viele, die da arbeiten, wohnen ja in Niebüll oder Klangsbüll oder Langhorn, oder also Langhorn jetzt in Schleswig-Holstein, wo auch immer. Und wie die zur Arbeit kommen, mit welchen Verspätungen, welchen Stress, welchen Überfüllungen, das ist schon eine Zumutung für die Menschen. Und dass da schneller was passiert, würde ich mir wünschen. Und natürlich ist aber nicht nur ein deutscher, sondern ein weltweiter Klimaschutz, der die Erderwärmung blockiert und damit nicht irgendwann dazu führt, dass Sylt weggeschwemmt wird, ist gerade im Interesse von Küstenbewohnern, Inselbewohnern insbesondere. Und dass man da vorankommt und auch die Schutzmaßnahmen, aber auch das Präventive, einen Klimaschutz macht, der eine Entwicklung unmöglich macht, die Sylt irgendwann ins Meer spült. Das klingt jetzt so wohlgefällig, so Klima für Klimaschutz und alle, aber für die Menschen, die in der Küste wohnen, ist das letztlich vielleicht noch nicht für diese, aber für die nächste und auf jeden Fall die übernächste Generation, man muss da lange denken, länger denken, überlebenswichtig.
Und die letzte Frage nochmal, was ist für Sie der schönste Ort auf der ganzen Insel?
Im Sommer mein Strandkorb.
Der Strandkorb. Herr von Beust, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.